Es ist schon ewig, dass ich keinen Podcast mehr aufgenommen habe. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich einen Podcast aufgenommen habe, war im Juni 2025. Das ist ein halbes Jahr her.
Ja, bei Listen to Love habe ich auch ewig nichts mehr hochgeladen, aber ich habe ja auch mit Julia geredet, das heißt, wir werden das auch in einem Podcast von unserer Yoga-Akademie hochladen. Und sollen wir mal kurz reden, um was es heute eigentlich geht?
Ja, voll. Also erstmal danke, dass du mich mit animierst, wieder einen Podcast aufzunehmen. Weil du hast ja auch gesagt, ja, dann kannst du auch in deinem Podcast hochladen. Und dachte ich mir so, kann ich eigentlich machen? Weil ich muss sagen, seit Monaten schweben mir schon Sachen vor, die ich eigentlich voll gerne mal einfach mal im Podcast teilen wollte. Aber kennst du das, wenn man so viele Sachen zu sharen hat und dann das nicht macht, weil es einfach zu viel ist und man nicht weiß, wo man anfangen soll?
Okay, Leute, stellt euch auf eine lange Folge ein. Das ist eine Weihnachtsfolge, das ist cozy.
Und wir müssen kurz erklären, wir sitzen hier bei mir im Haus. Es ist 9:30, holy shit, normalerweise schlafe ich schon seit 1,5 Stunden, weil darüber reden wir später noch, warum ich mittlerweile so früh ins Bett gehe. Es ist der 23. Dezember morgens, nee, 22. Dezember, übermorgen ist Weihnachten. Das Feuer ist hier an und regelmäßig fällt der Strom aus. Aber ich glaube, wir sind gut. Ich glaube, der Strom ist jetzt stabil und wir brauchen eigentlich auch keinen Strom.
Also mein Laptop ist geladen.
Ah, kurz in Portugal, living in Portugal in a nutshell.
Stimmt, das muss ich unbedingt müssen wir noch teilen, auch bei den Highlight-Momenten. Das war als dieses,
ja,
als
Mai,
der Strom ausgefallen.
Da fiel der Strom aus.
Für ein paar Tage, das ja. War krass. Ein
paar Tage, nee, ja.
Hey, doch, ich glaube 2 Tage oder so. Ja, okay, also wir danke. Sprechen heute, ja, voll gerne, voll cool mit dir hier mal wieder im Podcast zu sprechen, nicht nur privat. Und danke für den Kakao, der ist mega lecker.
Das ist geil, ne? Und es ist kein Ceremonial-Kakao. Julia, ich habe so diesen Kakao gemacht. Ich habe so einen richtig schönen Ovomaltine-Normal-Zucker-Kakao. Und Julia hat so gesagt, oh, so ein Ceremonial-Kakao wäre jetzt auch nice. Und ich habe so gesagt, nee, gerade nicht.
Ja, also Romy schwimmt auch gern mal gegen den Strom. Aber ich glaube, man muss auch diese Traits, diese Personality-Traits so ein bisschen haben, wenn man auswandert.
Ja, voll, haben wir gerade schon irgendwie drüber gesprochen. Also wir wollen ja in dieser Folge, unter anderem hast du ja, glaube ich, auch schon in der Story angeteasert, einfach mal so eine Recap machen. Nee, du hast so einen schönen Begriff dafür benutzt. Wir ziehen Bilanz. Portugal, drei Jahre Portugal, wir ziehen Bilanz. Wo stehen wir? Was ist passiert? Wie wandert man eigentlich aus? Was bedeutet das eigentlich? Ist das eigentlich immer geil, wie man das so denkt? Also ich denke mir manchmal so, Leute gucken halt meine Storys an. Sieht wahrscheinlich auch mega geil aus. Ich chill halt am Strand, ich backe hier so ein paar Kekse, esse Sauerteigbrot.
Und das sind halt so die Momente, wo man filmt. Also ich habe mich noch nie gefilmt, wenn ich gerade irgendwie so einen Meltdown hatte oder so.
Also auch gefilmt habe ich mich schon, aber hochgeladen habe ich es nicht.
Ja, ich weiß nicht, in so einem Moment ist das Letzte, woran ich denke, mich zu filmen. Ich weiß, dass das viele Leute machen, aber es gibt auch Leute, die, finde ich, auch hier in dieser Bubble, die sich nur bei solchen Sachen hochladen, die so, wo man dann irgendwann denkt, okay, die sind ja komplett lost. Also es ist irgendwie auch so eine Balance-Geschichte. Ich versuche schon manchmal zu teilen, wenn ich irgendwie Menstruationsprobleme habe oder generell, wenn ich irgendwie einen Struggle habe oder mit irgendwas, versuche das schon mit meiner Community zu teilen, aber ich finde es oft auch so eine Balance-Geschichte. Aber was wirklich auch meine Intention ist jetzt für diese Podcast-Folge, ist so das Thema Portugal, Auswandern und auch so unsere persönlichen 3 Jahre ja auch so möglichst authentisch einfach wiederzugeben.
Ja, voll. Ich war, muss man als Hintergrund wissen, für diejenigen, die jetzt vielleicht in deinem Podcast zuhören, 7 Jahre habe ich als Coach gearbeitet und habe auch einen eigenen Podcast.
Und du warst früher auch Yogalehrerin.
Genau. Also Yoga hat mir diese Welt eröffnet. Yoga hat mir literally die Welt der persönlichen Weiterentwicklung eröffnet. Ja. Das war so für mich so die Eintrittstür. Ich krieg voll Gänsehaut, wenn ich drüber rede, jedes Mal. Bin jetzt aber nicht so der klassische Yogi.
Nicht mehr.
Nicht mehr. Aber schon, also ich bin nicht in dem Sinne der klassische Yogi. Man würde mich nicht sehen und denken, das ist jetzt ein klassischer Shanti-Shanti-Yogi. Aber ich glaube, in vielen Aspekten bin ich schon mega der Yogi, aber halt so low-key. Das checken die wenigsten. Praise on myself. Spaß. Aber wie kam ich da jetzt drauf? Persönliche Weiterentwicklung.
Ich spreche über den Kakao. Mir ist gerade aufgefallen, dass es sau lustig ist, sorry fürs Unterbrechen, dass ich gesagt habe, Romy schwimmt gern gegen den Strom, weil du Ovomaltine-Kakao trinkst statt. Das ist eigentlich so lustig, weil das ist gegen den Strom schwimmen hier, wo hier alle halt, wir sind hier in so einer Shanti-Bubble, wo wirklich viele Leute
Jein, also sind wir in der Shanti-Bubble, also wir sind hier in Ericeira in Portugal, es ist auch Shanti-Bubble, aber ich bin ja nur really, really mit dir als Freundin, I'm scratching the surface of the Shanti-Bubble, ich kriege davon gar nicht so viel mit. Ich
krieg davon was mit. Naja, bei der Bakery, ihr habt ja schon voll viele Leute.
Ja, nee, da sind vielleicht 10% Shanti-Shanti-Leute, ganz viele Entrepreneurs, wir haben hier deshalb haben wir uns wahrscheinlich diesen Ort auch ausgesucht, ne? Also, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Auswandern, wir haben uns halt wahrscheinlich diesen Ort ausgesucht, weil es hier sowohl auch Shanti Shanti gibt, es gibt hier aber auch Entrepreneurs, es gibt wirklich Leute von überall und man muss hier auch ein gewisses Budget mitbringen, auf jeden Fall, weil es wird immer teurer. Also ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, wie der finanzielle Film ist in Deutschland, es ist wahrscheinlich noch viel schlimmer.
Ja.
Aber es ist schon auch nicht easy hier, würde ich sagen, also Mieten sind schon hart.
Ja, oder ich habe vor kurzem hier 4,50 Euro für ein Matcha Latte gezahlt. Wo ich auch so dachte, sind wir in Portugal oder finde ich schon viel für so ein mini kleines warmes Getränk.
Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel das mittlerweile kostet, wenn du in Hamburg bist und einen Matcha Latte trinkst. Ja. Naja, auf jeden Fall nehme ich das so wahr, dass hier Leute sind, die sowohl Shanti Shanti sind, als auch entrepreneurial people, really people from all over the world und deshalb verliebe ich mich auch immer mehr, also Woche für Woche wirklich mehr in diesen Ort.
Mhm.
Weil der so viel mit sich bringt. Und ich habe ja gerade, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, es hat ungefähr 800 Stunden gedauert, bis wir hier sitzen und diesen Podcast recorden. Juli hat dann noch ihren Computer vergessen, dann haben wir noch was gegessen, dann habe ich noch das Feuer angemacht, dann haben wir noch alles Mögliche gemacht. Und das Leben hier in Portugal ist einfach anders. Ich war dann draußen und habe mein Holz geholt. Also es ist alles mehr rusty. Es ist zwar super romantisch und schön und geil, man lebt am Meer und man hat die Möglichkeiten und so weiter und so fort, aber es ist schon rusty, oder? Also es ist gerade im Winter, es ist arschkalt, Julia sitzt hier mit Mütze, ich habe literally zwei Hosen an, my fireplace is on, kein Haus hier hat Heizung. Also Winter in Portugal
ist wirklich... Die wenigsten Häuser.
Die wenigsten, genau. Winter in Portugal ist wirklich hammerhart, finde ich. Also vor allem letztes Jahr war für mich richtig hart, weil ich einfach nicht so richtig vorbereitet war. Ich hatte eine falsche Heizung, beziehungsweise gar keine Heizung. Man hat hier ultra hohe Luftfeuchtigkeit, mindestens über 80% Luftfeuchtigkeit. In den Häusern ist es meistens kälter als draußen. Also es ist nicht so, dass man sagt, oh ja, im Süden Winter verbringen, das ist ja nice. Also in Deutschland ist mir wärmer.
Es kommt drauf an. Jein, ich stimme dir nicht ganz zu, weil es gibt dann doch wieder Momente, wo man dann plötzlich im T-Shirt in der Sonne sitzt, auf dem Balkon oder so, wenn gerade kein Wind ist und die Sonne richtig rauskommt. Und was mir psychisch halt richtig gut tut hier im Winter, ist, dass die Sonne halt schon mehr scheint als in Deutschland und man einfach auch mehr Licht hat generell.
Ja,
also wir haben auch, wenn ich dann in Deutschland manchmal abends so mit Freunden telefoniert habe oder so, oder Familie, und die dann so gesagt haben, ja, also bei uns ist jetzt schon dunkel, ist bei euch eigentlich die Sonne schon untergegangen? Oder ich gesagt habe, ich treffe mich jetzt gleich zum Sunset oder so. Und dann haben wir gesagt, wie ist Sunset, bei uns ist die Sonne schon
längst. Ja, doch, das stimmt.
Also so Sachen einfach, dass die Tage sich dadurch ein bisschen länger anfühlen.
Ja, total, da hast du total recht. Allgemein, dass wir die Sonne zu Gesicht bekommen.
Genau, also dass man das einfach ist ja diese Zeit fühlt sich dann dadurch nicht so dunkel an. Also für mich ist ja einfach auch im Winter, was mir oft zu schaffen gemacht hat in Deutschland, ist wirklich die Dunkelheit. Und das hat man, finde ich, hier nicht so krass. Im Gegenteil, ich hatte teilweise schon, dass ich im Auto saß oder... auch in meiner letzten Online-Yoga-Session, dass ich so richtig geblendet war sogar von der Sonne.
Hey, ich habe heute Morgen meinen Mann zum Airport gefahren und da stand die Sonne noch relativ tief, um 9 oder sowas. Ich habe nichts mehr gesehen. Aber ja, klar, also wir beide sind, und darüber wollten wir auch eh nochmal reden, man wandert halt hier aus und es ist mega geil. Ich meine, wir wohnen im Atlantik, wir haben extrem viel Sonne compared to people in Germany und es gibt trotzdem Momente, wo man das nicht sieht, also wo man das nicht appreciaten kann, weil am Ende des Tages nehmen wir uns halt überall hin mit, wir nehmen unsere Geschichte überall hin mit, wir nehmen unsere Gewohnheiten überall hin mit, die guten wie die schlechten, wir nehmen unser Monkey Mind überall hin mit und da kannst du auch am Meer spazieren gehen und gar nicht raffen, dass du gerade einfach an einem richtig krassen Ort bist und trotzdem irgendwie in der Form leiden, also ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man das so sagt und du nimmst dich überall hin mit und wenn du auswanderst und in einem anderen Land lebst, bringt das auch noch mal mehr Chaos mit rein, weil du in den meisten Fällen mit einigen Sachen alleine bist, weil du wahrscheinlich die Sprache noch nicht so gut kannst, dass du dich einfach hier so richtig easy, dich mit Leuten auseinandersetzen kannst.
Ja, manchmal auch so kleine Sachen wie, ich rufe mal eben beim Tierarzt an und mache meinem Hund einen Termin oder... Ich rufe den Automechaniker, finde ich, am herausforderndsten, weil die ganz oft nicht bei WhatsApp schreiben oder nicht über WhatsApp erreichbar sind. Man muss dann anrufen und die können zum Beispiel ganz oft auch kein Englisch. Und da ist
Ja.
es halt wirklich, und auch so Autothemen zu besprechen auf Portugiesisch am Telefon. Ja, guten
Guten Morgen.
Morgen.
Ist echt so. Also bei mir ist das größte Thema, was ich wirklich noch gar nicht, worum ich mich nächstes Jahr auf jeden Fall kümmern muss, ist dieses ganze Ärzte-Thema. Also zu sagen, mein Vater ist Arzt und ich bin da, was das betrifft, ultra spoiled, weil er einfach ganz viele Ärzte kennt und ich dadurch früher auch terminlich immer super entspannt unterwegs war, was Ärzte betraf. Und hier ist das alles einfach ein bisschen komplizierter, grundsätzlich die ärztliche Versorgung. Ich habe das Gefühl, Portugal ist nicht nur damit, sondern mit allem, wirklich mit allem, mit jedem Sektor, mit jeder Situation, mit jeder Entwicklung 10 Jahre zurück. Digga, die benutzen noch Facebook als Marketing-Tool, jetzt unabhängig vom Facebook-Ad-Manager. Die benutzen einfach noch Facebook, um ihr Business zu. Es macht doch kein Arsch, sorry, es macht doch keiner mehr. Machen die hier noch? Das ist auch so ein Ärzte-Thema, das ist für mich, das würde ich mir gerne noch mehr erschließen und vielleicht auch irgendwie mal Ärzte kennenlernen. Weil ich finde das eigentlich schon, ich habe zum Beispiel hier meinen Tierarzt, die kaufen bei uns morgens Brot. Ich habe hier meinen Gemüsehändler, die grüßen mich, die kennen mich. Ich habe hier, ich finde, das ist so schön, in so einer Kleinstadt, beziehungsweise eigentlich in einem Dorf zu wohnen. Ich finde das ja so geil, ne?
Dieser
Dieser
Zusammenhalt.
Zusammenhalt, du. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das so abfeiere, aber ich feiere das so
Das ist
ab.
wirklich, das habe Gefühl, habe ich hier auch wirklich so dieses Community-Gefühl.
Ja.
Und ich finde aber auch, die Portugiesen leben einem das schon auch so vor. Ich habe auch ja gesagt, dass ich das so krass berührend fand. Also vor kurzem, kleine Anekdote, wollte ich mit einer Freundin ein Feuer machen abends und wir wollten mit ihren Kindern so einen Christmas-Film gucken. Und dann hat sie irgendwie so plötzlich so geschrieben, oh Mist, ich habe ja gar kein Feuerholz. Dachte ich auch so süß, hätte mir auch passieren können, eine Freundin zum Feuer machen einzuladen und danach zu realisieren, ups, ich habe gar kein Holz. Und ich
Then see
so,
you in a nutshell.
okay, cool, kein Problem, ich bringe Holz mit. Und dann habe ich halt einen super süßen Verehrer, der mir immer Videos vom Holzhacken schickt, weil er auch weiß, dass ich das sehr attraktiv finde.
Oben ohne, wohlgemerkt.
Oben
In der
ohne.
Sonne im Dezember, aber das kann man ja schon machen.
Ja, also man muss wirklich sagen, bisher ist es wirklich der po hübscheste Portugiese, den ich kennengelernt
Portugiese,
habe.
ja, safe.
Ja, der ist super groß,
Ich denke das jedes
muskulös
Mal, wenn ich
und er
den
hat
sehe. Ich
einfach auch so
denke
eine
so,
coole Ausstrahlung,
ja,
wenn er
der ist
Musik
einfach eine
macht,
coole Sau.
super witzig,
Ja.
entspannt. Naja, auf jeden Fall, wie
Genau,
sollte
ich
er auch
denke,
anders
jeder
heißen? Sollen wir den
Chinese.
Namen sagen? Ja.
Ja, João. Ich meine,
Joao.
könnte
Wie so
jeder
jeder
sein. Irgendwie.
zweite
Ey,
Portugiese.
in Portugal war bis in den 70er Jahren in der Diktatur und das hat dafür gesorgt, also der Diktator hat so eine Liste gegeben an Namen, die Leute hier benutzen dürfen. Deshalb heißt hier in Portugal jeder João. Also ich habe das Gefühl, 60% der Männer heißen João.
Das ist krass, gell? Die durften dann
Das ist
einfach auch
irre.
keine anderen. Das habe ich mich vor kurzem aber gefragt, wenn hier ja, Leute hier aus unserer Shanti-Bubble dann ihre Kindern so abgefahrenere Namen
Blue,
geben.
River,
Ja.
Moon. Also denke ich mir auch so, komm,
Aber wie
fucking
kann es
on.
sein, dass der portugiesische Staat das dann akzeptiert? Für Expats ist dann okay, oder wie? Oder ist es inzwischen nicht mehr?
Das weiß ich gar nicht. Und viele von den Leuten, die wir hier kennenlernen mit Kindern, wir wissen gar nicht, ob die die Kinder hier gekriegt haben.
Doch, doch, die haben eine Geburt und alles, melden die ja hier an. Die sind ja hier
Ach
komplett
so,
mit
ja,
ihrem Business und allem
süße
angemeldet.
Diktatur ist jetzt hier vorbei. Jetzt gibt es diese Liste ja nicht mehr. Weiß ich nicht. Aber egal, du wolltest mit der Anekdote weitermachen und
Ach
von
so, die
Joao
Anekdote, ja.
erzählen.
Also Joao, ich habe dem dann so geschrieben, hey, du hackst doch immer Holz, kann ich gerade ein paar Scheite abholen? Wir wollen heute Abend Feuer machen und so. Dann sagt er so, ja klar, komm vorbei, voll gerne. Wir hatten schon öfter mal sowas mit dem unternommen oder den hier im Dorf getroffen bei allen möglichen Sachen, aber ich war halt noch nie bei ihm zu Hause gewesen.
Man trifft sich hier halt überall, das ist so geil. Gehst zu Lidl, ahai, du gehst dahin, ahai, du bist nie wirklich alleine.
Mir ist aber dann auch aufgefallen, der war auch schon mal bei mir zu Hause, der war auch schon mal bei dir zu Hause.
Wir hatten so einen lustigen Abend einmal. Ich habe was gekocht für uns. Was habe ich gekocht? Suppe haben wir, glaube ich, gegessen.
Ja.
Das war so witzig, ne? Wir haben dann vor dem Feuer gesessen.
So viel gelacht.
So viel gelacht und ich liebe ja so Männer, die einfach mit Girls auch chillen können, so wie
Ja.
Girls chillen, weißt du? Ich
Ja.
würde jetzt wahrscheinlich particularly nicht so jemanden daten, der so girly-mäßig unterwegs sein kann,
Ja.
aber mit dem ist das so
Das steht ja
hilarious.
auch noch so ein bisschen aus, ob ich den mal daten sollte oder nicht.
Ja, ihr könnt ja mal euren Senf dazugeben, ob Julia den mal austesten sollte.
Ja, eben zum Austesten ist halt hier nicht so viel, finde ich, weil das ist halt so. Ja, also ich spiele da nicht so mit, glaube ich. Wenn ich jetzt so Anfang 20 wäre, okay, aber ich denke mir halt so, das ist auch so eine Frage, ob man jetzt wirklich hier long-term leben will und dann trifft man sich andauernd und so weiter und so fort. Und ich finde, der ist auch wirklich so cool, dass man
Aber am Ende des Tages sind wir auch erwachsen und haben ja auch irgendwie so eine gewisse Reife uns erarbeitet.
Ist auch so.
Ja, Alter, macht da jetzt leider nichts mit Reife, aber...
Okay, aber egal, also nochmal zurück zur Anekdote. Was ich nämlich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich dann eben zu ihm bin, dann hat er mir sein Haus gezeigt und so, und dann wohnt in, also es ist wie so ein kleiner Zusammenschluss von zwei Häusern, die eigentlich richtig schön so in der Natur gelegen sind. Richtig schön, dass außenrum so Wald, und dann ist aber trotzdem recht frei und hell und man sieht sogar das Meer aus von dem Grundstück, und außenrum sind auch gar keine Häuser, sondern das ist wirklich so richtig frei.
Das ist das letzte Haus in der Ruhr,
genau. Und dann hat er mir das alles gezeigt, und dann in dem einen Haus wohnt er, in dem kleineren, und in dem größeren wohnen irgendwie seine Großeltern. Und dann hat er so gesagt, ja, willst du kurz meiner Familie alle sagen? Ich so, ja, klar. Macht er so die Tür auf, und da sitzen die da alle am Tisch. Oma, Opa, seine Mama. Dann kamen noch Tanten und Onkels dazu. Und dann habe ich so gesagt, muss ich ja irgendjemandem gratulieren? So, hat hier jemand Geburtstag? Und dann sagt er so, nee, wir spielen hier einfach nur Domino. Ich so, ah, okay. Und dann habe ich danach irgendwie noch voll lang darüber nachgedacht und dachte so, wow, irgendwie krass, dass mich das so verwundert. Ich meine, ich bin aufgewachsen, meine Eltern sind noch zusammen, wir haben oft auch zusammen, eigentlich so gut wie immer, eigentlich abends zusammen gegessen und so. Und trotzdem war es jetzt selten so, dass wir dann, also in Deutschland ist halt immer sehr vieles so auf Funktionalität ausgelegt, und man würde jetzt nicht einfach, in meiner Familie jedenfalls, nicht einfach an so einem random Wochentag total ungekoppelt von irgendeiner Mahlzeit oder irgendeinem Happening.
Sich sponti treffen und mal ein bisschen Domino zocken.
Ja, wirklich. Also ich meine, wenn jetzt wirklich ein Anlass ist, dass jemand Geburtstag hat oder so. Ich meine, sowas würde man vielleicht mal mit Freunden machen, Spieleabend oder so, okay. Aber jetzt wirklich so mit seiner Familie und Tanten, Onkels und sowas, ja, kommt jetzt eher seltener vor. Und dann dachte ich so, schade eigentlich, warum eigentlich? Also in meiner Familie trifft man sich schon auch, aber jetzt nicht so in dem Zusammenhang.
Ja, du hast es ja angefangen und gesagt, dass wir da auch echt viel irgendwie von den Portugiesen lernen können. Und das stimmt auch einfach. Also das, was sie auch meinte, alle sind 10 Jahre behind, das ist halt mit allem so. Und das hat halt auch total Vorteile. Und dann haben wir auch noch dieses Dorfelement.
Ja.
Und in Portugal ist das so, ich weiß nicht, ob die meisten kennen sich wahrscheinlich nicht mit portugiesischer Entwicklungspolitik und sowas aus, aber Portugal ist ein Land, was ökonomisch jetzt mehr und mehr besser dasteht, aber echt schwere Zeiten hatten. Wirtschaftskrisen und so weiter und so fort. Und hier in Portugal ziehen halt eigentlich alle jungen Leute raus. Also alle jungen Leute, die in irgendeiner Form erfolgreich sein möchten, die studieren vielleicht hier, aber die suchen sich Jobs woanders. Die gehen nach Spanien, die gehen nach Deutschland, die gehen nach Dänemark. Clearly, also hier kannst du, wenn du ein Masterstudium hast, was verdienst du hier? 1.200 Euro ist so dein Nettogehalt. Das ist schon basically nichts, wenn deine Bude für eine Einzimmerwohnung in Ediceda 1.500 Euro kostet. Teilweise, das sind ja Hamburger Preise. Gut, wenn du ins Inland fährst, ist nochmal was anderes, aber da will ja auch keiner wohnen. So ein bisschen Ghost Town-mäßig.
Ich glaube auch, die Portugiesen unter sich vermitteln sich teilweise auch ein bisschen günstigere mit alten Mietpreisen.
Genau,
und so.
Das gibt es auf jeden Fall
auch
noch.
Oder ein bisschen außerhalb.
Aber es ist schon krass, gerade was hier so in der Bubble passiert. Aber um zum Punkt zu kommen, also viele junge Leute gehen halt, verständlicherweise, wollen sie irgendwie zu irgendwas bringen, wollen erfolgreich sein und so weiter. Das bedeutet aber, dass hier zu Lande nur alte Leute übrig sind. Ich wohne hier in einem Dorf, ein bisschen nördlich von Ediceda, so wie du auch. Deins ist ein bisschen noch belebter als meins. Hier gibt es kein Menschen, würde ich fast sagen, außer jetzt mein Bro, der ist Schwede, der wohnt hier auch. Der ist irgendwie 30 oder noch nicht mal. Könnte dein Bruder sein. Oder meiner. Wohnt hier, glaube ich, keiner, der unter 50 ist. Oder unter 60 sogar. Weil die jungen Leute sind alle...
Stimmt, das ist in deinem Dorf echt... Also ich wohne ja im Dorf nebendran, in Ribama. Ist das nochmal ein bisschen...
Genau, das ist noch ein bisschen näher an Ediceda dran, das ist noch ein bisschen anders. Aber klar, da wohnen die jungen Leute, die da leben, sind das Portugiesen oder sind das Experts?
Ja, die jungen Leute sind eigentlich echt alle Experts, würde
genau.
ich sagen.
Und die alten Leute, diese ganzen... Ich meine, guck dich um, diese ganze Decoration, die du da in deinen Outside hast. Welcher junger Mensch macht das denn? Ja, also wir haben so einen ultra annoying Nachbarn. Also die sind natürlich alle arschsweet, vor allem ältere Portugiesen. Meine Güte, sind die sweet. Die sind so sweet, meistens zumindest. Aber auch überhaupt nicht aufdringlich. Die sind nicht so extrovertiert wie Spanier. Die sind auch so richtig entspannt einfach.
Ja, ich liebe diese Mentalität auch total hier, muss ich sagen.
Ja, also manchmal kackst du rein, aber eigentlich sind die sehr nice.
Welche sind die Momente, die dich nerven? Sind auf jeden Fall die Autofahrmomente.
Ja, ganz schlimm.
Ja. Und manchmal auch so ein bisschen, ich auch als sehr, sage ich mal, ja, oder als Deutsche sind wir ja schon auch sehr Funktionalität und so aus. Und da finde ich, es nervt manchmal auch so ein bisschen so diese Gleichgültigkeit,
ja,
finde ich.
Ja.
Oder auch, ich finde, wenn man in Restaurants geht, hat man manchmal auch das Gefühl, dass man stört.
Ja.
Also du gehst in ein Restaurant einfach, um da zu essen und du wirst erstmal ewig nicht bedient.
Ja, das ist auch
oder
so ein Ding. Ich glaube, das
hast
ist
einfach das Gefühl, die wollen gar nicht unbedingt, dass du da bist.
Die wollen gar nicht Geld machen, habe ich immer das Gefühl.
Ja,
ich denke
ja,
immer so, wollt ihr jetzt Business machen oder wollt ihr nicht? Und ich komme immer zu dem Schluss, ja, wollen die halt nicht. Und das ist wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form kulturell verankert.
Ja.
Und ich muss auch dazu sagen, ich arbeite eigentlich fast ausschließlich mit Brasilianern zusammen.
Genau, das können wir vielleicht auch gleich nochmal direkt jetzt erzählen, oder? Wie wir.
Ja. Ja, um den Punkt vielleicht nochmal abzuschließen und dann darauf auf den nächsten Punkt zu kommen. Also alle junge Leute hauen ab. Hier sind extrem viele ältere Leute. Und das ist jetzt super vereinfacht. Ich weiß nicht, ob ich da ganz, ganz richtig liege. Aber das sehe ich zumindest so und du wahrscheinlich auch. Dann kommen hier halt so Leute her wie ich und du. Und junge Familien, die irgendwie eine andere Art und Weise craven zu leben. Und die kommen alle irgendwie, die sind, ja, es gibt auch Broke-Leute wie überall. Broke Traveler, wer kennt sie nicht. Aber einfach auch Leute, die hierher kommen, die sich ein Stück Land kaufen, die Richtung Selbstversorger jetzt mal grundsätzlich gesehen gehen wollen, die was Alternatives für ihre Kinder sich wünschen, die in der Natur sein wollen. Und das liebe ich so sehr an diesem Ort, weil man hat das Gefühl, dass man noch so viel mitgestalten kann. Man kann diesen ganzen Ort hier irgendwie, man hat irgendwie was zu sagen hier. Also ob das ist, dass man an dem Land interessiert ist, was man kaufen möchte, wie du, dass du ein Retreat-Center bauen möchtest. Das ist ja alles möglich. Meinst du, das wäre für uns in Deutschland möglich?
Das habe ich auch irgendwann mal
für
überlegt.
Für mich alleine eine Bakery aufzubauen,
ja,
ein Restaurant aufzubauen. Also in irgendeiner Form wäre es möglich mit, keine Ahnung, was für Unsummen, die du da haben musst und sowas. Aber hier finde ich das so wunderbar, dass man das auch so mitgestalten kann.
Finde ich auch richtig schön. Ja.
Aber Portugiesen sind nicht geschäftstüchtig.
Aber ich finde schon, dass man, also was ich mir halt auch für mein Projekt wünsche, wie du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, da können wir jetzt später nochmal drauf eingehen, warum wir genau uns Portugal ausgesucht haben und warum wir überhaupt ausgewandert sind und so. Aber ich habe mir das auch mal überlegt, also in Deutschland Retreat Place aufzubauen, könnte ich mir, glaube ich, nicht so gut vorstellen. Und ich könnte mir halt auch sehr, sehr gut vorstellen, also ja, wirklich so in der Co-Kreation was zu machen und es wirklich auch als Empowerment-Projekt für Portugiesen auch zu machen und für lokale Künstler, was ich an Ericeira speziell auch wirklich sehr liebe, ist, dass dieser Ort wie so ein Magnet für Künstler aus der ganzen Welt ist.
Ja, all sorts of artists.
Ja, yeah, und die Portugiesen oft auch sehr viel, also zum Beispiel der João, von dem wir gerade erzählt haben, den kenne ich, weil wir zusammen Musik gemacht haben, also wir haben uns in einer Jam-Session kennengelernt und der ist einfach, ich finde es mega beeindruckend, der hat nirgends Musikunterricht gehabt, der wurde jetzt nicht gefördert, so wie ich oder so, ne? Aber der singt, der hat so eine krass ausgebildete oder gebildete Stimme, wie man sagen würde.
So süß, er hat hier einmal auf unser Sofa neigt, als wir hier ein Dinner hatten, hat er so gesungen und Julia hat so gesagt, wo hast du das gelernt? Wer hat dir das beigebracht? Und er guckt sie so an, also, das hat mir niemand beigebracht.
Ja, der war so richtig erstaunt über meine Frage, so, wer soll mir das beigebracht haben? Weil es ist, ich glaube, es war für ihn so krass out of question, irgendwie so eine Förderung in die Richtung bekommen zu haben.
Vollkommen.
Ja, also im Hintergrund schnarcht dein Hund. Das hat sich übrigens auch verändert in den 3 Jahren. Wir haben uns ja damals über meinen Hund kennengelernt und inzwischen hast du auch einen Hund adoptiert sozusagen, der gefunden wurde.
Warte mal, wann haben wir aber jetzt schon mal noch einen anderen Podcast aufgenommen,
oder? Ja, das ist die dritte Podcast-Folge, die wir zusammen aufnehmen. Wir haben die erste haben wir kennengelernt, ein paar Tage haben wir aufgenommen, ein paar Tage, nachdem wir uns kennengelernt haben. Die zweite war letztes Jahr an Weihnachten. Da haben wir über Weihnachten, wie man sich abgrenzen kann, People-Pleasing und so
gesprochen. Stimmt. Da haben wir ein Insta-Live gemacht, oder?
Und eine Podcast-Folge.
Ah ja. Wow. So much has happened since then.
Ja, for sure. Ja, wollen wir nochmal, dann kannst du nämlich auch erzählen, wie es jetzt kommt, dass du, weil du hast ja vorhin gesagt, dass du Coach bist und dass du jetzt in der Bakery arbeitest. Ich glaube, das hat man jetzt schon so ein bisschen rausgehört.
Ja.
Also warum bist du denn eigentlich damals ausgewandert? Ich erzähle gleich auch ein bisschen, warum ich ausgewandert bin, aber mich interessiert mal, ich weiß nicht, ob ich das jemals gefragt habe eigentlich, warum bist du aus Deutschland weggegangen?
Ja, also ich bin nicht aus Deutschland weggegangen, weil ich so diesen Wunsch hatte, ich will auswandern. Das war bei mir irgendwie noch nie so wirklich. Ich habe auch damals Abi gemacht und hatte wirklich keine Ahnung, was ich studieren will, ob ich studieren will, was ich machen will. Ich wusste einfach nur, ich will in die Welt. Ich will einfach irgendwas anderes sehen. Das hat schon so ein bisschen Feuer gefangen, als ich während der Schulzeit mein Volunteer-Programm gemacht habe in Ghana. Und das heißt, nach dem Abi war ich schon viel unterwegs. Und dann bin ich eigentlich mit 17, 18 habe ich Deutschland verlassen und habe mein gesamtes Erwachsenenleben eigentlich nicht in Deutschland verbracht. Also ich habe in Österreich studiert, in Wien, was jetzt nicht Deutschland ist, aber kann man schon, also ist same, same, but different. Und dann war ich in Indonesien und dann bin ich zurück nach Deutschland und dann kam Covid und dann war ich ein bisschen stuck in Deutschland. Hab's aber auch gefeiert, also war nice. Ich war von Ende 2019 oder 2019 bis 2022 war ich in Deutschland. Das erste Mal so richtig mit eigener Wohnung als erwachsener Mensch.
Mhm. Und dein Business, du hattest dich in Indonesien selbstständig mitgemacht mit den Yogamatten.
Genau.
Und also hast Yogamatten produziert und das hast du in Indonesien angemeldet oder in Deutschland, das Business?
Das habe ich in Indonesien alles geplant. Da habe ich meinen Supplier gefunden, da habe ich die ganze Brand aufgebaut, Social Media angefangen. Aber dann habe ich eine GbR in Deutschland angemeldet. Also es war ein deutsches Unternehmen.
Mhm. Ja. Okay, also du warst schon lange mit Deutschland, immer, also warst eigentlich die ganze Zeit in Deutschland gemeldet, aber warst halt
genau, ich war die ganze Zeit in Deutschland,
also nicht vor Ort, so richtig in Deutschland.
Genau, ich war nie, also ich war nicht nie vor Ort, ich war immer mal wieder hier.
In and out.
In and out. Mhm. Ich kam dann wieder her, habe dann vielleicht hier und da mal gearbeitet, ein bisschen Geld verdient. Tschüss. Und dann bin ich aber wieder verreist und habe dann irgendwie auch so gelernt, dass die Welt mein Zuhause ist. Und es fiel mir nie wirklich schwer, meint die Welt zu meinem Zuhause zu machen. Na, anyways, long story short, dann kam ich zurück nach Deutschland, dann kam Covid, dann habe ich da auch einen Typen kennengelernt, da war ich mit dem zusammen, dann habe ich mich von dem getrennt, habe ich einen neuen Typen kennengelernt, dann war ich mit dem zusammen, nach 2 Wochen waren wir verlobt, nach einem Jahr waren wir verheiratet. So, und mit diesem Typen, mit dem ich dann verheiratet war, mit dem bin ich jetzt nicht mehr verheiratet, mit dem bin ich jetzt offiziell seit diesem Jahr geschieden. Das ist auch ein großer Step dieses Jahr gewesen.
Ich glaube, da muss man noch kurz dazu sagen, du hast vorhin gesagt, du hast deinen Mann zum Flughafen gefahren, wir sagen das immer so.
Ja.
Aber ihr seid nicht verheiratet.
Wir sind nicht verheiratet. Er ist einfach mein Boyfriend, offiziell, aber ich denke mir, das ist mein Mann so.
Nur, dass die Leute
das nicht verwirrt sind. Genau, ich bin aber nicht nochmal verheiratet. Und ich rede nicht von meinem alten Mann. Anyways. Hab dann meinen Ehemann da kennengelernt und wir hatten so eine tolle Friends Group in Hamburg, die auch in irgendeiner Form alle zusammen gearbeitet haben. Auch Therapeuten, die Bodywork-Ausbildung angeboten haben. Super nice eigentlich. Und auch nicht. Und irgendwann, dann haben wir geheiratet, irgendwie im Oktober. Und dann habe ich so gespürt, wahrscheinlich ist es bei mir eher so ein viszerales Gefühl. Ich habe so gespürt, es wird eng hier. Es wird eng. Ich war dann auch...
In Hamburg.
Genau, in Deutschland. Es war wirklich in Deutschland. Mhm. Und ich war zu diesem Zeitpunkt dann auch wirklich 3 Jahre, klingt jetzt wenig, hat sich viel angefühlt, nicht verreist. Ich habe das Land nicht verlassen. Ich saß nicht einmal im Flugzeug. Und das von eigentlich konstant nur im Flugzeug sitzen zu von einer von anderen Moment gar nicht. War super wichtig für mich, diese Zeit, sich wirklich in Deutschland zu setteln. Da habe ich auch mein Coaching-Business aufgebaut, meine Yoga-Matten-Business an Nagel gehängt. Und war super nice. Gar keine Frage. Ich habe mich nicht unwohl in Deutschland gefühlt. Ich habe einfach gespürt, es wird eng. Und dann haben mein Ex-Mann und ich gesagt, komm, wir düsen jetzt einfach mal weg. Der hat sich irgendwie 100 YouTube-Videos angeguckt, unter anderem von den Azoren. Portugal ist ja eh so ein Ding. Und ich war vorher tatsächlich noch nie in Portugal. Ich war noch nie in Portugal, bevor ich hierher gekommen bin.
Und ihr wart auch in Lanzarote noch eine Weile
da. Genau, dann sind wir im Februar nach Lanzarote, weil mein Onkel da ein Haus hatte. Und dachten wir, bietet sich ja an, verbringen wir einfach mal 1, 2, 3 Monate auf Lanzarote. Wir waren beide selbstständig. Das heißt, wir konnten sowieso arbeiten von wo aus wir wollten. Und ich glaube, Lanzarote war für mich so, dass auch irgendwie, ich würde sagen, die Zeit in Deutschland hat mich nochmal ordentlich gesettelt in a way, dass mein Business funktioniert hat, dass ich wirklich die Freiheit hatte, dass ich nicht wirklich nach Deutschland musste. Das war zum ersten Mal so, weil früher musste ich in irgendeiner Form immer wieder nach Deutschland, um Geld zu verdienen. Weil wie viel Geld kannst du als jemand verdienen, der kein gesetteltes Business hat und in Bali lebst? Yeah. Verdienst ja nichts. Also schon, aber nicht long term. Mhm. Das heißt, ich war an so einem Punkt, wo das eben ging. Und dann waren wir auf Lanzarote und wir haben von unserem Haus aus das Meer gesehen. Und ich weiß noch, ich habe eigentlich, seitdem ich erwachsen bin, mit Anxiety zu tun. Bin jetzt nicht im Kampf gegen meine Anxiety, ist schon okay. Ich habe mal gelernt, damit umzugehen. Ich habe mal weniger, mal mehr. Und einfach nur dieses Meer vor meiner Nase zu sehen, hat einfach nochmal voll viel bei mir entspannt. Hat mich nochmal voll viel gegroundet. Und ich habe vorhin in Hamburg gewohnt, in Winterhude. Das ist direkt an der großen Hauptstraße, direkt am Mühlenkamp. Da rauschen Busse vorbei und hat mich eigentlich immer nicht so gestört.
Ich andere Form von White Noise.
Ja, genau. Habe auch mal in New York gelebt. First Avenue war noch lauter. Fand ich aber irgendwie geil. Also ich finde Big City auch nicht schlimm. Aber das war nochmal eine andere Art von Ruhe und Grounding, die ich dadurch bekommen habe. Long story short war nice. Und dann hat mein Ex-Mann, also mein damaliger Mann, angefangen, mit unseren Freunden zu arbeiten für das Unternehmen von denen, Emotional Release. Ich habe dann trotzdem weiter meinen Kram gemacht und dann hieß es, hey, lass uns unsere Freunde doch in Portugal besuchen, in Ericeira, weil die wollen eine Sauna haben.
Die Deutschen das
aussprechen. Ericeira. Die wollen eine Sauna aufbauen, aber die haben alle 2 linke Hände, weil das Therapeuten sind und keine Construction Workers.
Das habe ich auch mitgeholfen beim Sauna-Aufbau.
Genau. Und da haben Julia und ich uns auch kennengelernt. Das heißt, wir sind dann im März, Ende Februar, Anfang März, sind wir nach Ericeira gekommen, um die Sauna aufzubauen. Das war unser Ziel quasi. Und dann wollten wir irgendwie weiter auf die Azoren. Da waren wir halt hier. Und dann blieben wir hier, dann blieben wir hier, dann blieben wir hier, dann blieben wir hier. Nicht, weil wir dachten, wow, ist der Ort amazing, bester Ort ever, sondern eher, weil wir irgendwie auch richtig peilen mussten, wo wir sonst hin sollen. Die Beziehung war damals schon sehr kompliziert, habe ich dir auch erstes Treffen erzählt. Ich so, yo, das ist mein Mann, aber just so you know, ist wahrscheinlich nicht der Mann meines Lebens.
Nee, du hast gesagt, du hast es nicht wortwörtlich gesagt, du hast gesagt, ja, wir sind verheiratet und so weiter und so fort. Und du hast nämlich noch gesagt, wie lange. Und du hast gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich. Das ist gerade so ein bisschen die Frage, die ist gerade bei mir so im Raum, ja.
Ja, genau. Und ich mochte diesen Ort auch, muss ich ehrlich sagen, für die ersten paar Monate nicht so sehr.
Weiß ich noch, hast du auch gesagt.
Also, weil meine Innenwelt einfach relativ grau war. Und ich will damit nicht sagen, dass es mir richtig scheiße ging, weil ich mittlerweile so ein Verständnis vom Leben habe, dass ich das nicht als schlechte Zeit abtue oder da war ich unglücklich, sondern das ist einfach Teil des Lebens.
Ich habe mal jemanden geredet, der hat das immer so schön gesagt, der hat immer gesagt, wenn es mir nicht gut geht, weiß ich eigentlich, dass es voll gut ist, weil ich dann mich meine Seele befreit sich aus irgendwas, was nicht mehr zu mir passt und es ist dann immer erstmal anstrengend, aber ich weiß, dass es mir danach viel besser gehen wird und deshalb freue ich mich eigentlich immer fast, wenn es mir nicht gut geht, weil ich weiß, dass ich dann immer wie so ein bisschen Anstrengung brauche, um auf eine nächste Stufe zu kommen.
Ja.
Und das fand ich irgendwie voll cool ausgedrückt.
Mega, absolut. Ja, gehört halt komplett zur Palette dazu, ne? Wir wollen immer nicht alle Farben haben, aber ist halt langweilig ohne ganzen Farben.
Genau.
Ich denke mir auch mittlerweile so, wenn es mir richtig scheiße geht, weiß ich halt, it's gonna pass. Und wenn es mir richtig gut geht, denke ich mir auch so, ich erwarte nicht einen Falldown, aber ich denke mir so, I will fall on my face, probably soon.
Ja.
And it's just part of the game. Das habe ich auch hier so krass gelernt. Einfach dieser Ort hat mir persönlich extrem viel Geduld gelehrt. in allen möglichen Aspekten. Aber um nochmal zurückzukommen, so bin ich hier gelandet. Und dann 2023, wir waren quasi das ganze Jahr hier, auch aus dem Fakt, dass wir einfach nicht wussten, wo wir sonst hin sollten und unsere Beziehung da schon echt irgendwie ein bisschen kompliziert war und wir sind 100 Mal umgezogen, nicht 100 Mal, 3 Mal. Und dann hieß es, dieser NHR-Status, den Auswanderer hier damals bekommen haben, dass es NHR bedeutet, dass du hier quasi 10 Jahre steuerfrei arbeiten kannst.
Was übrigens auch nicht so richtig stimmt und den gibt es auch nicht mehr, muss man noch dazu
sagen. Genau, den gibt es nicht mehr, haben sie gesagt. Sie haben gesagt, ab 2024, 1. Januar, gibt es das nicht mehr. Und wir dachten so im Dezember, oh shit, also jetzt nicht so, dass wir uns jetzt hier aussuchen wollen, nach Portugal auszuwandern, aber wir wollen uns zumindest nicht die Möglichkeit verbauen und das auch nochmal mitnehmen. Ja. Das heißt, wir sind vor Weihnachten nochmal ganz fix hierher geflogen. Also dann habe ich einen Hund gefunden, auch hier in Portugal noch, auf dem letzten Meter im November. Deshalb bin ich mit Julia auch, mit dir, mit dem Auto nach Deutschland gefahren, um meinen Hund da abzuladen. Und dann bin ich nochmal ohne Hund hier runtergeflogen, um meinen NHR-Status zu bekommen.
Ich habe auch im gleichen Moment auch das NHR, ich habe das dann noch gemacht, bevor ich ins Auto gestiegen bin. Weißt du noch, dass ich noch in diesem Amt
am
war?
Tag,
bevor wir los sind. Ja, ich hatte davor schon eigentlich alles gemacht. Und am Tag, bevor wir los sind, haben die noch irgendwie eine Unterschrift gebraucht oder so. Ja. Und dann saß ich noch an unserem Abreisetag, wo wir mit dem Minivan und unseren Hunden...
Bist du noch extra früh los, standst da um 9 in der Schlange und hast trotzdem 3 Stunden warten müssen.
Ja, typisch Portugal.
Typisch Portugal.
Das ist auch sowas.
Also wenn du denkst, deutsche Bürokratie ist Rotz.
Wow. Ja, also
das ist hart.
Das ist oft, zieht man eine Nummer, selbst in der Apotheke.
Du ziehst überall Nummern, beim Arzt, in der Apotheke.
Braucht ewig.
Naja, und so sind wir quasi eigentlich offiziell ausgewandert.
Ja, das kam dann so, ja.
Das ist dann, wie vieles so in meinem Leben, ist das einfach passiert. Mhm. Ich habe heute meinem Mann, meinem Freund, wie auch immer, geschrieben, Julian und ich sitzen hier gerade und planen so ein bisschen 2026. Also, well, life doesn't really work with plans. And I'm like, I have to agree with you. It's kind of true. But it's still nice to have them. It's still nice to...
Aber auch witzig, dass du ihm gesagt hast, wir planen das. Ja, wir haben eigentlich nur unsere Wünsche aufgeschrieben.
Ja,
wir
stimmt.
lassen das Universum
Aber fahren. Mit ihm muss man immer eine simplere Sprache benutzen, weil sonst checkt das nicht.
Brasilianer.
Genau.
Oh mein Gott, nee, das klingt jetzt irgendwie rassistisch. So war es nicht gemeint.
Ja, aber man kann ja auch rassistisch sein, ohne es böse zu meinen, ganz ehrlich.
Ja, und in jeder Kultur, ich meine...
Wenn man mit so vielen Kulturen lebt, wie wir hier, da wird man automatisch ein bisschen rassistisch.
Statement.
Oder? Ich meine, also nicht auf eine Art und Weise, dass man eine Rasse, klingt scheußlich, oh mein Gott, irgendwie diskriminiert oder schlecht findet. Also ich persönlich...
Man versteht so ein bisschen mehr, wie this group of people and this group of people, how they are kind of, how they are cultivated, wie sie halt, wie sie aufgewachsen sind und wie sie dementsprechend auch so ein bisschen ticken.
Wie die sozialisiert wurden, was die für Values haben, kollektive Values, ohne dass sie es checken. Das spürt man relativ schnell.
Oder auch eine Einladung von jemandem aus der Kultur nimmt man unterschiedlich ernst oder nimmt man kommt unterschiedlich an, hat auch einen unterschiedlichen Stellenwert. Bedeutungs, einfach von was es bedeutet, genauso wie Americans vielleicht schneller I love you sagen, als jemand Deutsches, als wie ein Brasilianer dir textet,
ein Brasilianer Mann, sagt, oh, ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Yeah. Don't trust them, ganz ehrlich.
Ja, also ich glaube, das lernt man einfach auch so ein bisschen.
Und das muss man, dafür braucht man, glaube ich, auch gerade, wenn man auswandert und in einem Ort landet, wo viele Kulturen aufeinander prallen, oder viele Nationalitäten, da braucht man so ein gewisses Street-Smartness.
Ja.
Um auch dieses Distinguishment zu machen, diese Unterscheidung zu machen.
Ja.
Weil wenn hier jemand mit seinem starren Brain irgendwie kommt und der alles für gleiche Münze nimmt oder Ware, wie heißt das, alles irgendwie gleich einstuft, könnte man enttäuscht werden.
Mein Lieblingslehrer früher in der Schule hat man so, da gab es so ein, von der SMV, kanntet ihr das auch, Schülermitverwaltung? Gab es so einen Bogen, wo man so ausfüllen sollte, wie gut die Lehrer sind.
Ja.
Also es war so eine Bewertung, dass die Schüler quasi die Lehrer bewerten durften. Und mein Lieblingslehrer hat damals, da gab es so eine Frage, die war so, Lehrer behandelt alle Schüler gleich. Und mein Lieblingslehrer hat dann so gesagt, könnt ihr diese Frage ändern oder rausstreichen, weil ich will euch gar nicht alle gleich behandeln. Nicht im Sinne von, weil ihr seid nicht gleich. Ihr seid ja, jeder hat ja, bringt ja voll unterschiedliche Qualitäten mit und jeder springt total. Also das finde ich, ist genau das, was jetzt auch da voll passt. Und jeder bringt ja voll man kann...
Man muss einfach agil sein. Ja. Man muss agil sein, man muss die Fähigkeit haben, ja, sich aufeinander einzulassen.
Und dann behandelt gerecht oder fair, wertschätzend, ne, dass man so halt allen Kulturen begegnet.
Ja.
Aber ja, nicht. Natürlich rede ich anders mit dir, als ich jetzt mit jemandem spreche, der ja ganz anders aufgewachsen ist und so weiter und so fort.
Wir haben ja auch, gerade wenn du auswanderst, oder allgemein vielleicht, wenn du viel siehst in deinem Leben, ob das jetzt Länder sind, ob das Erfahrungen sind, ob das Menschen sind, du lernst grundsätzlich mehrere Facetten von dir selber kennen, weil einfach viel mehr von dir abgefragt wird.
Mhm.
Also es werden viel mehr Facetten von dir abgefragt und du kannst dadurch auf viel mehr Facetten deiner selbst zurückgreifen.
Ja.
Und dann hast du auch noch diesen ganzen Sprachencocktail.
Voll.
Wir beide reden Deutsch, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack.
Mhm.
Dann reden wir mit unseren anderen Besties Englisch.
Ja.
Da sind wir vielleicht immer noch natürlich wir, aber nochmal eine andere. Du kennst mich ja. Du kennst mich, wie ich Deutsch rede.
Ja.
Ich bin voll, wie soll ich das sagen? Ich bin eher so ein Ghetto-Kind, wenn ich Deutsch rede. Und auf Englisch bin ich halt ein bisschen anders, rede ich einfach ein bisschen anders.
Ich finde, du drückst dich irgendwie eloquenter fast aus auf Englisch.
Ja, genau. Auf Deutsch nicht so.
Ja, was ich auch irgendwie richtig spannend finde, also um das noch kurz abzuschließen, einer meiner besten Freunde ist Brasilianer, in einem Yoga-Teacher-Training haben wir uns kennengelernt und sind bis heute richtig, richtig gute Freunde. Und mit dem, don't get me wrong, habe ich krass diepe Gespräche und wir lachen sau viel zusammen. Und ich habe das jetzt vorhin mal kurz so gedroppt, so...
Ja.
Weil du gesagt hast, mit dem sage ich das anders. Und dann habe ich so gesagt, ja, er ist Brasilianer. Aber ja, genau, das wollte ich hier nur noch mal klarstellen.
Ja. Gott sei Dank hast du das klargestellt.
Ja. wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben?
Wir waren stehen geblieben mit Auswandern.
Warum wir ausgewandert sind. Also du hast jetzt geshared, warum du ausgewandert bist. Ich habe noch nicht geshared.
Ja, deshalb bin ich ausgewandert. Ach nee, warte mal, die Story muss noch weitergehen.
Ah, die ist noch nicht fertig.
Nee, aber ist nicht mehr lang. Also Grund war auch mein Hund, weil die hat Hamburg gehasst. In dem Sinne, wir waren im Winter da, die kam gar nicht klar. Also die hat das Haus nicht verlassen wollen.
Also ganz kurz bevor diese ganze NHR-Geschichte aufkam, das war in dem Herbst, ich glaube im Oktober, hast du mir damals ein Bild geschickt und hast gesagt, dass hattest du gerade angefangen, den Typ zu daten, der jetzt dein Freund ist.
Genau, ich war ja in einer offenen Beziehung, in einer offenen Ehe.
Ja.
Und innerhalb dieser offenen Ehe, die zum Schluss einfach sehr anstrengend war, habe ich jemanden kennengelernt und mich in den verknallt. Und das war für mich ein Faktor, mich für diesen Ort zu entscheiden.
Auf jeden Fall auch. Und der hat den Hund gefunden.
Und der hat den Hund gefunden, den er dann direkt zu mir gebracht hat. Ja. Und das waren, glaube ich, für mich so die major reasons, die auch... rückblickend betrachtet, komplett typisch Romy, überhaupt nicht rational gefällt wurden. Also rationale Entscheidungen and me are just no friends. Ich muss auf Toilette. Schon lange. Aber du kannst ja erzählen, warum du ausgewandert bist, weil ich kenne die Story ja.
Okay, dann erzähle ich so lange mal weiter. Warum bin ich ausgewandert? Also ich glaube, dass ganz wichtig ist zu wissen, dass ich zu Hause total happy war. Also ich bin nicht ausgewandert, weil ich irgendwie ja keine Möglichkeiten zu Hause hatte oder irgendwie meine Freunde nicht mehr mochte oder sonst irgendwas, sondern es war wirklich so, dass ich, seit ich ein Kind bin, schon immer am Meer leben wollte. Und wir haben immer Urlaub an der Ostsee gemacht. Meine Großfamilie sozusagen hatte da ein Ferienhaus. Das war von meiner Oma, die ist in Hamburg aufgewachsen und dann im Krieg hatten die dieses Haus aufgebaut an der, ich glaube auch schon kurz vor dem Krieg, aber die hatten auf jeden Fall so ein Haus, wo die auch als Hamburg bombardiert wurde, auch waren. Und das war wirklich direkt am Strand und da haben wir halt als Kinder mit unseren Cousins und Cousinen immer den ganzen Sommer verbracht, oder jedenfalls einen Großteil des Sommers. Und irgendwann habe ich so realisiert, dass man da halt auch wohnen kann, also dass das nicht nur ein Ort ist, wo man Urlaub macht, sondern dass da auch wirklich Leute ganz normal in diesem Dorf wohnen. Irgendwann in meiner Kindheit habe ich das dann so gecheckt und dann dachte ich so, Moment mal, irgendwas machen wir falsch. Warum wohnen wir nicht am Meer? Warum fahren wir hier immer nur zum Urlaub hin? Und fahre dann wieder nach Hause. Das hat sich dann für mich irgendwie plötzlich so richtig falsch angefühlt. Und dann habe ich mir versprochen, ich glaube damals, es war dann ein paar Jahre später, da war ich so 10 Jahre alt etwa, und da saß ich am Strand und habe eine Frau beobachtet, die morgens mit ihrem Hund am Strand joggen war. Und dann fand ich die irgendwie so cool und so beeindruckend. Die ist dann auch ins Wasser noch gegangen zum Schwimmen. Das hat auch, habe ich mit meiner Oma auch immer morgens gemacht. Also jeden Morgen ist meine Oma da ins Wasser gegangen zum Schwimmen und hat dann immer gesagt, herrlich, herrlich. Und fand das einfach so toll, so als besten Start in den Tag. Das hat sie auch in ihrer Kindheit, glaube ich, auch schon manchmal gemacht. So wie sie es jedenfalls erzählt hat. Und das war für mich dann so, dass ich so dachte, so will ich das, wenn ich erwachsen bin, dass dann mal so meine Tage so starten, dass ich morgens aufstehe, erstmal mit meinem Hund am Strand joggen gehe und dann erstmal so ins Meer gehe und dann halt anfangen zu arbeiten, aber dass es irgendwie erstmal so, ja, so einen anderen Start ist, irgendwie so in den Tag. Und dann gab es in der Pandemie wirklich so eine Zeit, wo ich mich sehr, sehr weit weggefühlt habe von allem, was ich jemals in meinem Leben wollte. Es war auch so die Zeit, in der ich 30 geworden bin, wo man dann eh auch vieles so hinterfragt, was habe ich so erreicht, wo stehe ich? Und dann stand ja die Welt auch einfach so ein bisschen still in dieser Zeit und meine Beziehung war dann auch irgendwie so ein bisschen kompliziert. Ich war verlobt mit jemandem, der aus Mexiko kam und der wollte unbedingt in Mexiko wohnen und wir waren dann auch nochmal ein halbes Jahr in der Pandemie in Mexiko, um das nochmal auszuchecken, ob wir da ja vielleicht dann wohnen wollen. Der wollte die ganze Zeit unbedingt heiraten und ich habe es dann am Ende wirklich nicht gemacht, weil ich es einfach nicht so richtig gefühlt habe.
Besser als ich.
ja, und dann bin ich, habe ich noch mich, ich hatte noch, als ich es noch nicht so klar war, ob ich ihn jetzt heiraten soll oder nicht, hatte ich damals dann noch so gesagt, also beziehungsweise als wir verlobt waren und das so die Frage war, wo und wie und was, hatte ich damals so gesagt, wie wäre es denn vielleicht Spanien oder Portugal? Und das konnte er sich dann irgendwie gar nicht vorstellen. Er wollte dann irgendwann wirklich nur noch Mexiko. Und ich hatte wirklich Portugal die ganze Zeit so im Hinterkopf. Und dann hatte ich mehr Kontakt mit einer Freundin plötzlich. Also die mit einer Frau, die auch mit einem Mexikaner zusammen war und auch in der Yoga-Bubble unterwegs war. Und die kam dann und wir haben einmal so, haben wir so zusammen Musik gemacht, die ganze Nacht haben wir so Kirtan gesungen und sind bei mir in die Sauna gegangen. Ich hatte in der Pandemie in so einem kleinen Community gewohnt, in dem Haus von meiner alten Oma, von der ich gerade erzählt habe, die war dann im Altersheim und dann war das Haus leer und mein mexikanischer Partner hat die Vollkrise bekommen, als wir in Mainz in der Stadt waren, weil er gesagt hat so, hey, ich komme aus der Karibik, wenn jetzt hier Shutdown ist, ich krieg die Krise, der hat wirklich geheult, Rotz und Wasser gesagt, ich fühle mich wie in einer Mäusefalle. Und dann habe ich meine Familie angerufen, so, oh Gott, mein Freund hier hat Meltdown und so weiter und so fort, was machen wir? Und dann haben die gesagt, ja, kommt doch in das Haus, das steht jetzt eh leer. Und dann habe ich noch ein paar, habe ich gedacht, ich ziehe doch jetzt nicht aufs Dorf mit lauter alten Leuten. Und habe einfach noch vor vielen Freunden Bescheid gesagt und am Ende haben wir da halt mit zwei anderen Couples gewohnt und das eine Couple hatte halt auch ein Kind. Und dann hatten wir da auch eine Sauna und waren eigentlich so mehr in der Natur. Das war natürlich voll cool eigentlich in der Pandemie so, für diese Zeit eigentlich. Und es war auch gleichzeitig super herausfordernd, weil halt das Haus eigentlich nicht so richtig für so eine große WG und Community ausgerichtet war und es teilweise ein bisschen schwierig war zu wissen, wem gehört jetzt welcher Space und kann man sich richtig zurückziehen und so weiter und so fort. Typische Community-Fragen, glaube ich. Naja, auf jeden Fall war aber trotzdem so dieses Thema Community und Kinder ein bisschen anders aufziehen, als das die meisten Autonormalverbraucher in Deutschland machen.
Autonormalverbraucher.
Also war für mich so ein bisschen ein, ja, wie soll ich sagen? Das war immer so eine Frage, die mich dann schon lange beschäftigt hatte. Mit meinem Freund damals haben wir auch, also noch bevor wir verlobt waren, haben wir dann auch in Indien ein paar Monate gelebt gehabt, im Ashram. Und noch in einem anderen Projekt und haben uns auch noch so eine größere Community angeguckt in Auroville in Indien, sagt vielleicht einigen was. Weil wir wirklich so immer gesagt haben, wir wollen so in einer Community auch Familie gründen und nicht so dieses Leben, jeder hat so sein eigenes Haus und macht nur so sein eigenes Ding. Und das war halt schon für mich auch so ein Grund auszuwandern tatsächlich, weil ich so ein bisschen uninspiriert davon war, zu sehen, wie alle meine Freunde, die dann angefangen haben, Kinder zu kriegen, ultra geburnoutet waren und gesagt haben, oh, das ist eigentlich für so eine Familie fast gar nicht stemmbar, wenn jetzt nicht die Eltern in der Nähe leben und noch unterstützen, diesen Workload mit Geld verdienen und Kinder versorgen und so, das alles so zu stemmen. Und ich habe halt gesagt, ich fände es irgendwie cooler. Ich habe auch früher eins meiner Lieblingsbücher, also ich habe Astrid Lindgren eh gefeiert, aber eins meiner Lieblingsbücher war auch immer so Kinder aus Bullabü. Und ich dachte immer so, wäre doch irgendwie voll cool, wenn die Kinder ja einfach mit anderen Kindern so ganz nah zusammen aufwachsen und mal kocht die eine Familie, mal kocht die andere Familie und das sowohl und dann auch mit Fahrdiensten, dass man sich so ein bisschen aufteilen kann und ist alles so ein bisschen fließender, geschmeidiger und ja, die Last sich auch einfach so mehr auf mehrere Schultern verteilt. Genau, so war so ein bisschen meine Idee. Und jetzt spule ich zurück. Diese eine Freundin, die auch mit einem Mexikaner zusammen war, deren Beziehung ging zur gleichen Zeit kaputt oder ging auseinander wie unsere Beziehung. Und die kam dann und dann haben wir diese eine Nacht ist auch viel Musik gemacht und sauniert und uns ganz, ganz viel ausgetauscht zu, was wir uns wünschen und haben gemeinsam einen Retreat kreiert in Portugal, weil ihre Schwester gerade in Portugal war und uns diesen Ort empfohlen hat, wo ich bis heute Retreats mache und auch schon Teacher-Training gegeben habe.
Meine Nachbarn.
Ja, das ist wirklich bei Romy hier fußläufig eigentlich. Ja. Und bei mir ist es auch, also 3 Minuten mit dem Auto. Mit dem Fahrrad ist ein bisschen schwierig hier alles, weil alles sehr hügelig ist so insgesamt und die Straßen auch nicht so richtig auf Fahrradfahren ausgelegt ist und die Portugiesen teilweise ein bisschen
besenkte Säue.
Autofahren, ja. You name it. Long story short, wie war das genau? Also wir haben dann dieses Retreat aufgebaut. Ich war vorher auch noch nie in Portugal gewesen und dachte dann so, naja, also wenn ich jetzt anfangen will, dieses Retreat zu bewerben, dann sollte ich da vielleicht auch mal hinfahren und mir das erstmal angucken. Wir hatten die Location schon reserviert und auch schon angefangen, das zu bewerben. Und ich habe einfach diesen Call, das war richtig so ein innerer Ruf, den ich gespürt habe. Zeitgleich hatte mich eine Freundin...
Krass, dass du jetzt einfach ein Dorf weiter wohnst, ne?
Ja. Eine Freundin, die ich in Indien kennengelernt hatte, die hatte damals mir gesagt, da gibt es noch eine Freundin in Mexiko, die auch was aufbauen will, vielleicht passt das mit der. Das war eine andere als die, von der ich gerade erzählt habe. Dieser Freundin, deren Beziehung ging auch typisch Pandemie, das hat ja sehr viele Beziehungen auf die Probe gestellt, ging da auch gerade auseinander und die war gerade kurz zuvor nach Lissabon ausgewandert. Ich also mitten in der Pandemie, okay, ich fliege jetzt mal nach Portugal und bin dann alleine dahin, kannte aber diese eine Freundin, ich glaube, ich habe 1-2 Nächte bei der übernachtet und ansonsten in so einem Co-Working, Co-Living-Space in Ericeira tatsächlich mich eingemietet. Das hieß irgendwas mit Sun. Hm. Das ist in der Nähe von dem Buddhist Monastery. Da war ich damals dann auch zu meditieren. Mhm. Naja, jedenfalls war ich dann da. Sun Ago hieß das. Ja. War ich dann in diesem Sun Ago für 10 Tage. Und es war auch so lustig. Ich bin dann gekommen und habe dann gesagt, ich hatte dann ja in der Pandemie, ich war vorher schon selbstständig mit Yoga und habe dann in der Pandemie mein Referendariat gemacht in der Schule, was ich ja damals studiert hatte, aber mich ja während dem Studium eigentlich selbstständig gemacht habe. Long story short, ich war dann die ganze Zeit am, ich schaffe das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr. Jeden Tag war so, breche ich das ab oder breche ich das nicht ab. Und dann hatten wir Herbstferien, ich war in den Herbstferien komplett hier, musste aber auch meine Abschlussarbeit vorbereiten und alles Mögliche. Deshalb war ich in diesem Coworking, Co-Living Space. War dann aber auch surfen und hatte eine richtig gute Zeit. Und habe dann so gedacht, ich gebe das jetzt wirklich mal so ab, wenn ich jetzt hier irgendwie eine richtig coole Opportunity finde.
Für jetzt was ist ich der Strom ausgefallen.
Und die Podcast-Spur geht trotzdem weiter. Ja, genau. Also wenn irgendwas zu mir kommt, ich war dann schon nicht mehr mit meinem Freund zusammen, ein neuer Partner oder ein neuer Ort, dann bin ich auch bereit, in Portugal zu bleiben. Bin vorher, was soll in 10 Tagen passieren? Ne? Ja. Wird ja nicht viel passieren, aber you never know. Ich bin auf jeden Fall mit so einem ganz offenen Mindset hier hingeflogen und fand es auch richtig schön. Tatsächlich, witzigerweise, war dann gerade zu der Zeit eine Amerikanerin auch hier, die ich kannte aus meinem Acro-Yoga-Teacher-Training, was ich damals in Mexiko gemacht hatte zuvor. Die hat mir Videos geschickt vom Strand in Caparica und hat gesagt, komm doch mal hierher, hier sind voll gute Bases. Also ich mache Partnerakrobatik, wo man fliegt, also als Frau oft. Gibt auch Männer, die fliegen, die die Person ist dann oben und macht irgendwelche akrobatischen Figuren oder Flows Und die Person, die unten ist, ist halt quasi so die Base. Und sie hat das dann so geschrieben und hat dann tatsächlich witzigerweise auch Fotos und Videos geschickt von jemandem, mit dem ich dann später zusammen war. Das war eigentlich auch saulustig. Ja. Und ich dachte noch so, oh, ich müsste da eigentlich mal hin, das ist ja voll cool. Und dann war das aber ein bisschen weiter weg und ich hatte auch kein Auto. Ich war ohne Auto in Ericeira damals. Und ich hatte dann so ein Fahrrad tatsächlich, mit dem ich echt voll vieles dann so gemacht habe, weil es hat sich irgendwie nicht gelohnt. Ich musste so viel arbeiten, dass ich irgendwie gar nicht richtig ein Auto sonst gebraucht hätte. Naja, und ja, lustigerweise hatte ich dadurch Caparica so ein bisschen auf dem Schirm. Und ich glaube, ich habe schon mal eine andere Podcast-Folge aufgenommen im Listen to Love Podcast, wo ich diese ganze Geschichte erzählt habe mit warum und wie ich dann genau nach Portugal gekommen bin. Aber es war auf jeden Fall so, dass Ericeira ein Ort war, der mich immer wieder gerufen hat und komischerweise schon, als ich noch so Work and Travel gemacht habe, here and there, war immer wieder, haben Leute gesagt, Ericeira, sogar auf Bali, war es Leute, die gesagt haben, ja, ich glaube, das würde dir voll gefallen, denn Ericeira, das wäre so ein bisschen dein Vibe. Und ich dachte immer, Ericeira, Ericeira. Und als damals meine Freundin und ich gesagt haben, komm, wir machen einen Retreat in Portugal, habe ich auch gesagt, Ericeira wäre doch cool. Und dann war ihre Schwester gerade in Ericeira. Also es war einfach immer ein Ort, der mich so reingecallt hat. Und tatsächlich, weil die Acro-Yoga-Szene ein bisschen stärker ist in Caparica und Caparica auch ein bisschen näher an Lissabon ist, bin ich dann erstmal nach Caparica gegangen.
Also Julia hat ungefähr 2 Jahre gebraucht, dann bis wir sie überredet haben, innerhalb von 1,5 Jahren, dass sie endlich nach Ericeira zieht.
Ja, und weil ich mich dann auch von der Base getrennt habe.
Von der Base hat sie sich getrennt, von dem Video. Und dann habe ich ihr eine Wohnung gefunden in einem Dorf weiter und jetzt wohnen wir da. Okay, nice. Interesting. Ich sehe gerade, mein Akku hat noch 9%. Ich habe Angst, dass uns das hier abschmiert. Deshalb gucke ich da jetzt immer mal wieder rauf.
Ich glaube, wir müssen dazu einfach auch noch mal eine neue Folge, also noch eine zweite Folge machen, weil wir haben so viele Fragen. Ich habe auch Community-Fragen noch voll viele.
Ja, lass uns doch einmal noch mal kurz im Schnelldurchlauf. Ich finde es auch immer ganz schön, das im Podcast zu erzählen. Nicht nur für andere, vielleicht auch für Inspiration und einfach, weil es cool ist, einen Podcast aufzunehmen, aber auch für uns selber, weißt du, ganz oft sage ich auch, meine Podcasts sind so ein bisschen auch meine Bibliothek und mein Erinnerungsraum. Und wir können ja irgendwie noch mal kurz darüber sprechen, was uns dieses Jahr, aber vielleicht auch die letzten 3 Jahre in Portugal gelehrt haben. Wir haben das ja schon mal kurz angeschnitten, was wir so mitgenommen haben, wie das Leben hier so ist, wie Auswandern allgemein ist, was für Komplexität, Chaos, aber auch schöne Sachen, die irgendwie dazukommen. Ja, wir können ja noch mal sagen, was uns hier so verändert hat. Mhm. Meine Arbeitswelt hat sich natürlich komplett verändert. Das heißt natürlich, hat sich komplett verändert. Vor allem dieses Jahr. Wollen wir darüber nochmal reden?
Mhm. Ja, fangen wir euch an.
Wie ich ja vorhin schon einmal kurz angesprochen habe, habe ich als Coach gearbeitet. Was ich auch rückblickend betrachte, immer noch gerne, also immer gerne gemacht habe und auch dem gar nicht abgeneigt bin. Aber ich habe irgendwann so Ende letzten Jahres gemerkt, so ganz langsam hat sich das angebahnt, dass ich so müde war von Social Media. Und mittlerweile sehe ich halt diese Bubble, diese Coaching-Bubble. Und immer wenn ich gefragt wurde, was ich mache beruflich, hat sich in mir auch immer wieder so eine Enge eingestellt, wo ich gemerkt habe, jetzt sage ich bin Selbstliebe-Coach. Das hat sich sehr limitierend für mich angefühlt und wie ein sehr enger Raum, mit dem ich mich nicht mehr so richtig identifizieren konnte bzw. wollte. Und dann dazu kam noch, dass irgendwie heutzutage auch jeder Coach ist. Also jeder rennt da rum und versucht irgendwelchen Leuten was zu verkaufen, weil Leute das Geld dahinter sehen. Weil Leute wahrscheinlich auch genuinely Interesse haben, Menschen zu helfen. Haben wir alle in irgendeiner Form irgendwie. Heißt aber noch nichts, nur weil du Menschen helfen willst, dass du es kannst und solltest. Und da waren einfach so viele Punkte, die mich davon so ein bisschen abgeneigt haben. Dazu kam noch eine ganz große, komplizierte Beziehungskiste, die mich so ein bisschen, kennst du das, wenn man so emotional so aufgewirbelt ist, dass man gar keinen Kopf mehr hat für Arbeit, egal was es dann ist. Und das war bei mir auch richtig krass so. Ich hatte mich dann ja von meinem Ehemann getrennt, hatte das literally, glaube ich, 1 Jahr lang nicht mit meiner Community geteilt. Und mein Podcast bestand halt auch voll viel darin, meinen privaten Prozess zu teilen. Und das dann komplett rauszulassen und meine Beziehung, neue Beziehung auch komplett rauszulassen, da habe ich so richtig den Anschluss verpasst. Ich dachte so, was erzähle ich denn hier jetzt? Ich komme mir vor wie so ein Roboter, der irgendwie was über Selbstliebe erzählt und so 10% von sich reingibt. Ein bisschen mehr als 10% waren es schon, aber ich habe mich mehr, ja, ich habe mich nicht mehr so richtig da drin gesehen und wohlgefühlt. Und die Social Media Welt kam mir wirklich zum Halse einfach raus. Und dann kam ganz viel zusammen, auch Anfang dieses Jahres ging es mir auf eine Art und Weise natürlich irgendwie gut. Ich meine, wir wohnen hier, wir haben ein tolles Leben, gar keine Frage, aber ich habe echt hart gestruggelt auch, gerade mit dieser Transition. Ich habe mir dann immer gesagt, Romy, mach jetzt keinen Stress. Irgendwann muss ja irgendwas kommen. Brauchst jetzt dich nicht hinsetzen und zu forcieren, zu sagen, ja, was soll ich denn jetzt machen, wenn ich das jetzt nicht mehr machen soll? Und in irgendeiner Form habe ich immer ganz tiefes Vertrauen gehabt. Habe ich mir, glaube ich, auch in den letzten Jahren so erarbeitet. Aber es gab natürlich auch so Momente, wo mir der Arsch richtig auf Grundeis ging. Finanziell, emotional. Ich wusste auf einmal gar nicht mehr, in welche Richtung mein Leben geht. Ich sage, jetzt sitze ich hier in Portugal. Potenziell will ich das, was ich bisher 7 Jahre gemacht habe, irgendwie nicht mehr machen gerade. Was mache ich denn jetzt?
Ich finde, das ist ein ganz kurzer Einwurf, ist voll das gute Beispiel und eine Erinnerung daran auch, dass viele da denken, ah cool, wenn ich auswandere, dann werden meine Probleme weniger oder was auch immer. Also du nimmst dich immer mit, ist vielleicht vielen ist das bewusst, aber Probleme werden, finde ich, im Ausland eher nochmal komplexer, weil man halt auch mehr auf sich selbst zurückgeworfen wird. Und klar, wir haben uns halt auch ziemlich am Anfang kennengelernt. Ja, also ganz am Anfang eigentlich, in unserer ersten Woche, glaube ich, damals, über, ich wollte dich dann vorher nicht unterbrechen, als du erzählt hast, aber ganz kurz, über Nandi, über meine Hündin. Und das ist natürlich auch voll cool, weil wir uns auch immer voll supporten konnten, jetzt die ganzen 3 Jahre in all diesen Struggles so. Aber am Ende des Tages löst ja auch deine Freundin nicht deine Probleme.
Ja.
Sondern du musst da trotzdem selber entscheiden, was du beruflich machen willst, was deine finanzielle Situation, deine Wohnsituation, das löst man am Beziehungssituation, das löst man dann alles immer am Ende dann doch selbst. Also
ja, ja, voll.
Einen, auch keinen Auswandern oder ja, keine Menschen um einen rum.
Ja, voll. Und hilft natürlich trotzdem, ne, Freundschaften. Aber ja, war harte Zeit auf jeden Fall. Gleichzeitig auch habe ich gespürt, wie wir auch ganz am Anfang gesagt haben, ich habe gleichzeitig gespürt, mega wichtig, voll okay. Also ich dachte nicht so, klar, zeitweise hast du schon deine 10 Minuten, wo du wirklich im Bett liegst und denkst so, holy fucking shit. Aber dann wieder auch so, it's okay. There will be a way. Und du hast vorhin kurz angesprochen, dass es hier so ein Kloster gibt, ein buddhistisches Zentrum. Und da war ich schon öfter mal. Und dann habe ich mit einem Kumpel gesprochen, ganz, ganz toller Freund von mir, der ist Anfang 60, richtig väterlicher Freund. Ultra attraktiv, holy shit, hast du schon mal so einen hotten 60er? Oh mein Gott, crazy. Naja, ist auf jeden Fall ein väterlicher Freund, super sweet, extrem inspirierend für mich persönlich. Hat mal wieder, wir haben irgendwie wieder von dem Kloster geredet und ich habe vorher schon lange in der Bäckerei ausgeholfen, als Freundin. Also, weil ich einfach gerne da zu tun habe. Ich habe da sonntags Focaccia gemacht, das ist immer Focaccia-Tag. Hey, wollen wir einmal kurz das stoppen und speichern, dass wenn das hier zufällig abkackt, dass wir zumindest das haben. Ja, habe immer ausgeholfen und dann habe ich angefangen zum Zentrum zu gehen, zum Meditationszentrum, morgens um 5. Die machen von 5 bis 6 morgens eine Meditation. Bisschen hart, aber ich bin so ein extremer Mensch, manchmal. Und dann bin ich da mal hingegangen und auf dem Rückweg dachte ich mir nicht so, ja, ich gehe jetzt ins Bett wieder. Macht man ja nicht. Und auf dem Rückweg nach Hause bin ich halt jeden Tag bei der Bäckerei vorbeigefahren, von unseren Freunden her. Und dann habe ich da jeden Tag gestoppt und habe angefangen, denen zu helfen morgens. Ehrlicherweise nur, weil ich jetzt nicht nach Hause fahren wollte und dann what to do. Und so hat sich das ergeben, dass ich da nicht nur ausgeholfen habe als Freundin, sondern dass ich da wirklich mittlerweile ein sehr wichtiger Teil von der Bakery bin, mit sehr viel Entscheidungsmacht und sehr viel Hingabe und Eingabe und sowas. Und da hat sich was total Schönes draus entwickelt. Ich habe da endlich die Möglichkeit, meine Kochleidenschaft auszuleben. Und es wird wahrscheinlich hoffentlich noch mehr in der Zukunft. Das war jetzt long story short, aber so hat sich diese ganze Transition in diesem Jahr irgendwie so ergeben. Wieder wirklich einfach nur ergeben. Ich habe mich nicht verkopft hingesetzt und überlegt, was will ich jetzt machen? Ah, ich will jetzt in der Bakery arbeiten. Ich habe das Leben einfach Leben sein lassen und alles gemacht, was von dem ich zu dem Moment dachte, das könnte mir jetzt helfen. Meditation könnte mir jetzt helfen. Und das ist einfach manchmal so. Wir machen manchmal Sachen und nicht die Sache an sich ist das, was dein Leben rettet, sondern das, was sich aus der Sache ergibt, kann etwas sein, was dein Leben verändert.
Ja.
So kann das mit Yoga sein, so war das für mich Meditation. Hat Meditation mein Leben verändert? In irgendeiner Form hat Meditation immer mein Leben verändert. Aber meistens nur, was dann nach der Meditation passiert ist.
Mhm.
Wie das Leben dann einfach gelaufen ist, was man dann einfach gemacht hat.
Die Auswirkungen davon.
Die Auswirkungen davon. Und so bin ich auf einmal wirklich von einem Jahr, was sehr krass gestartet hat, mit extrem viel Transitions, auch mit einem Umzug. Ich musste Mitte April aus meinem Haus raus. Ich hatte literally am 13. April dieses Haus immer noch nicht fix. Also ich wurde wirklich im Surrendern und im Patience üben geschult dieses Jahr. Wahnsinn. Auch was meine Beziehung betrifft, die auch wirklich nicht immer einfach war dieses Jahr. Mit sehr viel Commitment-Issues und mit sehr viel Stolpersteinen und mit sehr viel Schmerz.
Und dann diese Wohnsituation hat mich persönlich als Sternzeichen gekriegt. Es ist ja ganz viel about home, feeling safe, home, family, home. Hat mich, auf gut Deutsch gesagt, nicht eloquent ausgedrückt, wirklich geweckt. Aber dann habe ich dieses Haus hier gefunden, was ich auch auf Social Media gar nicht geteilt habe. Ich habe schon so den Anschluss verloren, was meine Social Media Community betrifft und was meine Podcast betrifft. Ich wohne jetzt in diesem Haus, konnte mich kreativ komplett ausleben, konnte jede einzelne Wand anmalen, wie ich es will. Das ist so richtig ein Place geworden, wo man reinkommt und sagen würde, wenn man mich kennt, hier wohnt Rumi. Also es ist nicht so, ich habe jetzt hier eine Mietswohnung und da steht schon ein Bett drin, was ich aber selber nicht gekauft habe oder da ist jetzt Bettwäsche, die ich selber nicht gekauft habe. Und da sind jetzt Teller im Schrank, die ich auch nicht selber gekauft habe. Ich miete das halt. Sondern das ist jetzt so ein richtiges Home.
Und das ist tatsächlich auch was, das hast du auch gesagt, als wir jetzt da in unserem Lieblingscafé saßen und unsere Reflexionen gemacht haben und so ein bisschen das Jahr reflektiert haben, da hast du gesagt, oder beziehungsweise auch wir haben darüber gesprochen, wie wir uns verändert haben, seit wir in Portugal sind. Und da hast du auch so gesagt, ja, ich habe das Gefühl, ich lebe auch so meine Kreativität mehr. Und das lebst du ja auch voll in deinem Haus auch so aus, ne? Das muss man auf jeden Fall auch so festhalten, finde ich. Und ich finde auch, was du auch gerade gesagt hast, passt auch voll gut zu dem, dass wie Portugal uns verändert hat. Sehr viel, also ich glaube, wir sind schon immer Menschen, die recht gut mit ihrer Intuition so in Verbindung sind. Wir
ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Zähne putzen. Also wir merken das
nicht. Ja, also ich wusste auch, schon als ich angefangen habe, Lehramt zu studieren, wusste ich, dass ich mich nicht verbeamten lassen will. Ich habe das angefangen zu studieren, weil ich immer schon Spaß dran hatte, auch mit meinen kleinen Geschwistern damals, jemandem etwas beizubringen. Und ich habe jetzt auch, für mich ist es die größte Freude, wenn ich sehe, dass die Menschen, die ich ausgebildet habe als Yoga-Teacher, wenn die einfach auch Retreats geben, oder wir hatten jetzt auch eine, die ist ausgewandert nach Marokko und hat sich da selbstständig gemacht. Das passt, finde ich, auch ganz gut zu einer der Community-Fragen, auf die wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind. Und zwar, ist es in Portugal als Yoga-Teacher schwer, Fuß zu fassen? Und das, finde ich, ist auch eine Frage, die ich wirklich richtig ehrlich gerne beantworten würde, weil das ist schon nicht so easy.
Ich bin ja jetzt gar nicht mehr in der Yoga-Bubble, darf ich dazu was sagen?
Ja.
Also ich glaube, es hat nichts mit dem Land zu tun und auch nichts mit dem Publikum, sondern es hat alles mit dir selber zu tun.
Ja, aber es ist, finde ich, schon so ein bisschen, ja, auf jeden Fall, es hat ja immer alles mit einem selber zu tun. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, Yoga, hier als Yoga-Teacher, kommt alle hierher, hier habt ihr super tolle Verträge in den Studios, Lissabon. Ist das
irgendwo auf der Welt?
Bali vielleicht?
Nee. Da habe ich als Yoga-Lehrerin gearbeitet. Da kannst du als Ausländer gar nicht arbeiten, offiziell.
Ja, da brauchst du eine Kitas.
Genau.
Und da musst du ein Jahr mindestens bleiben.
Und so, unglaublich, ne? Kompliziertes Visa beantragst da.
Mhm.
Lass uns noch einmal speichern.
Okay, klar, wenn man ein Visum beantragt. In Portugal ist natürlich das Coole, du brauchst kein Visum als Yoga-Teacher. Aber wenn du hier arbeiten willst, ist es, also in Ericeira ist die Yoga-Szene sehr, sehr klein.
Und in Lissabon, klar, da gibt es unglaublich viele Studios, aber die Bewerbung ist schon auch eher streng, würde ich sagen. Also du brauchst eigentlich Kontakte und selbst über Kontakte ist es nicht unbedingt super easy reinzukommen. Die wollen schon eher sehr erfahrene Yoga-Teacher haben und dann aber auch niemand, der mit ihrem Programm in Konkurrenz tritt. Jetzt so in den größeren Studios bieten die oft auch Teacher-Trainings an. Das heißt, wenn du erfahrener Yoga-Teacher bist, bietest du ja vielleicht auch irgendwann Teacher-Trainings an. Da sind die dann oft, ah, dann wollen wir dich nicht, weil dann könnte es ja sein, dass du uns die Leute abschöpfst für deine eigenen Trainings. Und dann ist es auch so, dass die vielleicht auch teilweise wollen, dass du da wirklich mal eine Klasse vorgibst. Also in dem Teacher Training, in dem Studio, wo ich gearbeitet hatte, war es zum Beispiel so, dass ich einfach einmal wirklich kommen sollte und eine Klasse unterrichten sollte, ihr zu Hause, der Studiobesitzerin. Und sie hat dann gesagt, okay, ja, cool, wir wollen dich auf jeden Fall haben. Und dann habe ich da auch mal eine Weile gearbeitet. Und dann sind es auch schon volle Klassen, aber dann wollen die zum Beispiel nicht, dass du deine eigenen Sachen da promotest, deine Retreats oder deine Trainings, und dann gibt es da sehr, sehr strenge Vorgaben oft. Zum Beispiel wollten die in dem Studio auch nicht, dass man Pullis oder irgendwelche Logos oder so von anderen Studios trägt in der Stadt, weil die die als Konkurrenz gesehen haben und so. Also ja, einfach würde ich sagen, ist es nicht. Also ich weiß zum Beispiel auch von Yoga-Teachern, die vorher in London gearbeitet haben, dass London viel, viel einfacher ist für Yoga-Teacher in den großen Studios und dass sie, naja, was ja Teacher auf jeden Fall oft auch wollen, ist, dass man in einem Studio arbeitet, in einem großen Studio und dass man dann hofft, dass Leute, die ja die Klassen dort buchen, dann vielleicht Online-Programme auch buchen oder dass die vielleicht auch zu Retreats kommen oder so in Ausbildungen kommen oder so. Und das haben schon auch viele gesagt hier von meinen Freunden, die in Lissabon als Yoga-Teacher arbeiten, die haben halt teilweise gesagt, ja, also es ist irgendwie voll schwer, da Leute wirklich. Dann für Retreats oder so ist es sehr, sehr selten, dass dann Leute aus dem Studio sich da wirklich auch anmelden. Weshalb ich auch aktuell jetzt gar nicht unbedingt regelmäßig in Lissabon oder so unterrichte, aber ich bin auch mit meinen Sachen, die ich mache, ja, gut bedient, sagen wir mal so.
Nice, okay. Ja, also wir werden wahrscheinlich noch eine zweite Podcast-Folge einfach als Fortsetzung aufnehmen, weil ich glaube, es gibt noch ganz viel zu erzählen and we maybe scratched a little bit of a deeper surface here, aber ja, ich glaube, da können wir vielleicht uns nochmal zusammensetzen und noch ein paar Minütchen weiter quatschen. Du hast ja auch noch ein paar Fragen aus deiner Community bekommen, die wir auch noch mit aufgreifen können. Und dann können wir vielleicht auch noch darüber reden, wie wir uns so die Zukunft vorstellen, was so für Ängste wir selber haben, was die Zukunft betrifft. Vielleicht in diesem Land, vielleicht aber auch als Frau, vielleicht aber auch als Frau in den 30ern.
Es kam auch noch die Frage, wie hat der Umzug nach Portugal deine Lebensfreude beeinflusst? Darauf können wir auch nochmal eingehen. Und worauf ich auch gerne nochmal eingehen würde, ist so generell das Thema Community Building, weil darüber reden hier auch ganz, ganz viele und das ist, glaube ich, generell spannend, weil das ja auch so mit einer Motivation war für mich, hier nach Portugal zu kommen. So, wie leben Familien hier in Portugal? Und ja, Community, ja oder nein, gibt's das? Und wenn ja, wie sieht es aus? Wir haben da, glaube ich, so ein bisschen schon drüber gesprochen, aber ich glaube, dass das auch eine Frage ist, die ganz, ganz viele Menschen, die das jetzt gerade hören, auch einfach interessiert.
Ja, voll, voll. Cool. Also, ich möchte mich nochmal bedanken. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich hänge hier gerade
Ist auch dein
übrigens.
eigener Podcast, meine
Ja,
Liebe.
stimmt. Danke, dass ich hier mal meinen Podcast habe. Danke, dass du in meinem Podcast auch bist.
Ja.
Ich hänge hier gerade über Julias Schulter, weil wir nie im Mikrofon reden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Wir hätten hier wahrscheinlich noch 2 Stunden weiter quatschen können, aber es ist schon 10:30.
Wie immer.
Wie mitten in der Nacht für mich. Mir fallen die Augen schon zu. Aber es war mir eine Freude, vielen Dank und auch Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, das war irgendwie interessant. Falls ihr noch Fragen habt oder Kommentare habt, dann hinterlasst uns die doch
Genau,
gerne.
schreibt uns das total gern und auch falls ihr euch jetzt Sorgen macht, dass Romy morgen. Also morgen bist du nicht in der Bakery.
Morgen muss ich nicht backen, um 5 Uhr stehe ich auf. Morgen ist frei und übermorgen fliege ich nach Deutschland. Du fährst zu deiner Familie in Portugal. Und dann ist die Bakery erstmal geschlossen und dann geht es im neuen Jahr weiter irgendwann in der zweiten Woche. Also mal ein bisschen Urlaub. Und ich kann das erste Mal in meinem Leben
freie Zeit genießen als Selbstständiger. Ich sehe mich jetzt nicht als Angestellte und nicht mehr selbstständig. In irgendeiner Form bin ich immer noch selbstständig. Ich habe auch hier so ein paar Side-Hustles, die wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, aber ich mache nicht nur diese Backgeschichte. Ich mache sicherlich im nächsten Jahr auch in irgendeiner Form Coaching, aber eben nicht mehr als Hauptding.
Das ist aber auch das Schöne, auch so zu gucken, darüber können wir vielleicht beim nächsten Mal auch nochmal, wie Portugal uns wirklich auch verändert hat.
Ja.
Also da haben wir jetzt schon mal so ein bisschen, sind wir drauf eingegangen, aber ich glaube, dass das ja vielleicht auch gerade noch fast sogar so ein bisschen die Spitze vom Eisberg war, über das wir jetzt gerade so
Ja,
gesprochen haben.
da geht es auf jeden Fall noch tiefer. Das machen wir auf jeden Fall. Also, jetzt habe ich meinen Faden verloren,
To be
aber to
continued.
be continued. Have a good night.
Danke fürs
Danke fürs
Zuhören.
Zuhören. Ma Zuhören. And Merry Christmas.
Okay, bis dann. Ciao, ciao.